Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Einen guten Abend und herzlich willkommen. Wir beginnen im Nahen Osten. Dort rückt die Hamas nun von einer Waffenruhe weiter ab mit neuen Forderungen. Sie beansprucht Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen palästinensischen Staates. Gleichzeitig schockt die Terrororganisation Israel und Menschen weltweit mit verstörenden Aufnahmen von Geiseln. Etwa 20 von ihnen sollen überhaupt noch am Leben sein. Darunter der 24-jährige Eviatar David, gefangen in einem Tunnel der Hamas seit 667 Tagen. So sah er mal aus und so zeigten die Terroristen ihn gestern in einem Propagandavideo. Darin ist zu sehen, wie er sein eigenes Grab schaufeln muss. Seine Familie wirft den Terroristen eine abscheuliche Hungerkampagne vor. Die Hamas will mit diesen Bildern eine Waffenruhe zu ihren Konditionen erpressen. Das zeigt ein dazugehöriger Text. So sieht es auch Tal Shoham, mit dem ich heute sprechen konnte. Der österreichisch-israelische Staatsbürger war ebenfalls in den Händen der Terroristen gefangen im selben Tunnel wie Eviatar David. Vor gut 4 Monaten wurde Tal Shoham freigelassen. Die Hamas nutzte den Tag für ihre menschenverachtende Propaganda. Vor dem Fernseher verfolgten damals Angehörige unter Tränen seine Schritte in die Freiheit. Am Abend konnte ich mit Tal Shoham sprechen, dessen Aufenthaltsort wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen.
Good evening, Mr.
Guten Shoham. Abend, Herr Shoham.
Good evening.
Guten Abend.
You were in Hamas. Sie waren 505 Tage in Gefangenschaft der Hamas, in einem Tunnel auf wenigen Quadratmetern mit fast keinem Licht und keinem Essen. Wie haben Sie es geschafft, unter den schrecklichen Bedingungen zu überleben?
Well, it's a good question.
Nun, das ist eine gute Frage. An jedem Tag musste ich immer wieder Kraft finden, Kraft aus mir heraus, aus meiner neuen Familie heraus, die sich im Tunnel gebildet hat, mit Omer Venkel und Eviatar David.
Sie waren mit 2 weiteren Geiseln in dem Tunnel gefangen. Einer davon Eviatar David, mit dem die Hamas gestern ein Propagandavideo veröffentlicht hat. Wir können ihn darin abgemagert sehen, fast verhungert. Wie schätzen Sie seinen Zustand ein?
Well, he is in very, very severe.
Er ist in einem ganz, ganz schlechten Gesundheitszustand. Ich habe das Video gerade gesehen. Er sieht völlig mager aus, in ganz schlechtem Zustand. Das ist absichtliches Verhungern, das man dort an ihm macht, in diesem Tunnel. Ich habe den Tunnel erkannt. Das ist der gleiche Tunnel, in dem wir gemeinsam gefangen gehalten wurden, und das über 8 Monate lang. Ich weiß ganz sicher, dass nur ein paar Meter hinter ihm, hinter den eisernen Türen, die diesen Tunnel verschließen, eine Gruppe von Hamas-Terroristen sitzt, jede Menge isst, Fleisch, Fisch, alles, und haben genug von allem, was wir brauchen. In der Zeit, als ich im Tunnel war, haben die nicht mal 1 Kilo von ihrem Essen rübergereicht. Es ist unglaublich hart und mein Magen ist einfach dabei kaputt gegangen. Das, was ich da gesehen habe, war so fürchterlich. Eviatar hat eine Krankheit bekommen, als ich da war. Das ist ein schweres Vitamin-C-Defizit, Skorbut. Super gefährlich. Und wenn ich ihn jetzt sehe, dann glaube ich wirklich, er hat nicht mehr viele Tage zu leben. Jedenfalls nicht unter den Umständen.
What do you think is Hamas trying to achieve? Was glauben Sie, will die Hamas mit dem Video von Eviatar David bezwecken?
Das ist ganz klar im Video, dass es absichtliche Propaganda ist. Propaganda der Hamas, die zeigt, wie Rom und Eviatar unter so schwierigen Bedingungen sind im Vergleich zu den Kindern in Gaza, von denen sie sagen, dass die dort das gleiche Schicksal erleiden. Ich will eine Sache ganz klarstellen. Ich war 505 Tage in Gefangenschaft. Von den Terroristen der Hamas festgehalten. Ich habe viel gesehen. Kasten, Kartons mit humanitärer Hilfe, die Hamas von den Bürgern von Gaza gestohlen hat und für sich selbst behalten hat. Sie haben sich damit gebrüstet, dass sie das und das, diese Vorräte geklaut haben. Vorräte für Monate, für ihren Eigenbedarf. Einfach nur, damit sie gut leben können in den Tunneln. Es ist definitiv Propaganda, dass die Propaganda, die Geiseln, für die sie verantwortlich sind, mit den Bildern aus Gaza, mit den Kindern dort in Verbindung bringt. Manche von denen haben Krankheiten, deswegen sehen sie so schlecht aus. Manche verhungern wirklich, aber deswegen, weil die Hamas die humanitäre Hilfe stiehlt, die Israel nach Gaza durchlässt.
Die Hamas soll Eviatar David gezwungen haben, ihre Freilassung anzuschauen vor ein paar Monaten. Und dann wurde er wieder eingesperrt. Was glauben Sie, wie viel Hoffnung hat er in den letzten Monaten noch gehabt oder hofft er noch, freizukommen?
Well, looking into his eyes,
wenn ich seine Augen sehe, jetzt im Video, dann sehe ich, dass das Leiden, durch das er geht. Ich glaube nicht, dass noch Hoffnung übrig ist. In einem anderen Video von gestern gräbt er sein eigenes Grab im Tunnel. Und ich glaube, er glaubt, dass er dort wirklich sein eigenes Grab gräbt. Ich fürchte, dass er auch mental und emotional in einem ganz schlechten Zustand ist.
Ihre Frau und ihre beiden Kinder wurden ebenfalls entführt, und zwar getrennt von ihnen und an einem anderen Ort gehalten. Sie haben überlebt und wurden freigelassen. Wie konnten Sie aber mit der Sorge um ihre Familie umgehen?
Well, it was the most difficult
thing. Das war das Schwierigste, was in meinem Leben überhaupt passiert ist. Der Gedanke an die Familie, irgendwie einen Sinn darin zu erkennen, was passiert, was mit ihnen passiert, zu überlegen, leben sie noch oder sind sie ermordet worden in Be'eri am 7. Oktober, als der Kibbutz Be'eri überfallen wurde. Ich kam nicht zur Ruhe. Es war ein ungeheures Leiden, durch das ich gegangen bin. Aber am Tag ihrer Freilassung habe ich eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt freigelassen würden. Dann wusste ich, okay, jetzt kann ich meinen eigenen Kampf ums Überleben kämpfen. Und wenn ich irgendwann am Ende freikomme, dann haben meine Frau und meine Kinder ihren Mann und ihren Vater wieder, der wieder zu ihnen zurückkommt. Die ersten 50 Tage waren die Hölle. Das war Stress und wirklich übel.
Tal Shoham, danke für Ihre Zeit und dass Sie mit uns gesprochen haben. Danke für Ihre Eindrücke.
Thank you for having me.
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Und das Gespräch mit Tal Shoham habe ich noch etwas länger geführt. Die ganze Version sehen Sie auf tagesschau.de. Die Bundeswehr hat heute aus zwei Transportmaschinen erneut Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen mit einem Volumen von insgesamt 19 Tonnen, darunter medizinische Hilfe. Die Kritik bleibt, diese und weitere Lieferungen reichten noch nicht, um die Hungersnot in Gaza zu beenden. Unser ARD-Korrespondent Ramin Sina konnte einen jordanischen Hilfsflug über Gaza begleiten.
Eine Maschine der deutschen Luftwaffe startet am dritten Tag in Folge schon Richtung Gaza. Da warten wir als ARD-Team noch auf den Abflug zu einer heiklen Mission. Wir begleiten die jordanische Luftwaffe bei ihrem Hilfsflug. Viel Betrieb am Militärstützpunkt in der Nähe von Amman am Morgen. Die Bundeswehr lädt, wie zahlreiche europäische und arabische Militärs, tonnenweise Lebensmittel ein. Welche Lebensmittel genau sie nach Gaza fliegen, weiß hier aber kaum jemand. Jordanien ist dafür zuständig, das Essen vorab herzuschaffen, das wir dann nach Gaza bringen. Wir Franzosen wissen gar nicht, was drin ist. Dann Daumen hoch vom Piloten. Die Flugroute ist mit Israel abgestimmt. Wir können abheben Richtung Kriegsgebiet. Als Journalist einen eigenen Blick werfen auf den zerstörten Norden Gazas. Für wenige Minuten ist das aus der Luft möglich.
Etwa 800 Meter über Gaza im Luftraum. Näher kommen wir aktuell nicht ran. Es wäre für uns Journalisten natürlich unheimlich wichtig, dass wir uns auch selber ein Bild machen könnten am Boden in Gaza. Aber Israel verweigert internationalen Journalisten wie uns von der ARD den unabhängigen Zugang.
Bei den jordanischen Soldaten Konzentration kurz vorm Abwurf. Mehr als 200 Tonnen Lebensmittel haben sie in den letzten Tagen mit Partnerländern abgeworfen. Die UN sagt, es bräuchte 62.000 Tonnen jeden Monat. Es ist nicht der große humanitäre Wurf, das wissen auch die jordanischen Soldaten. Aber immerhin gehen die Fallschirme dieser Pakete alle auf. In den vergangenen Tagen wurde die Hilfe aus der Luft immer wieder zur Gefahr, wenn tonnenschwere Pakete fast ungebremst in Richtung Erde stürzten. Es ist auf uns gefallen, auf das Dach. Wir haben ein paar Verletzte. Das ist doch keine Hilfe. Das bringt uns auch noch den Tod. In Gaza wird die Verzweiflung der Menschen auf der Suche nach Nahrung jeden Tag größer. Die Luftbrücke sei keine Lösung gegen die Hungersnot, sagen zahlreiche Hilfsorganisationen. Warum sollte man Luftabwürfe nutzen, wenn es eine Alternative gibt, nämlich die Öffnung der Tore und die Einfahrt von Hunderten von Lastwagen, 500 bis 600 Lkw täglich, mit Hilfsgütern, unter der Koordination der Vereinten Nationen? Weil Israel aber viel zu wenig Hilfe über den Landweg durchlässt, werden die jordanischen Soldaten auch morgen wieder in der Luft sein. Man müsse beten für Gaza, sagt einer. Nur mit dem Ende des Krieges gäbe es die Chance auf ein Ende der Hungersnot.
Themenwechsel. Wir gehen in die deutsche Parteienlandschaft, wo für die Grünen im Moment nicht alles im grünen Bereich liegt. Die Ampelzeit weht noch nach. Die Umfragewerte sind bescheiden. Wie wieder grün werden mit den Wählerinnen und Wählern, die vor allem im Osten Deutschlands für sie sehr spärlich gesät sind. Genau dort ist Grünen-Chef Felix Banaschak nun mehr unterwegs. Heute war er im ARD-Sommerinterview in Berlin. Kilian Pfeffer.
Von Leipzig-Altenburg. Auf der Suche nach den verschwundenen Wählern. Grünen Parteichef Felix Banaschak unterwegs im Osten. Seine Partei hat hier einen schweren Stand. In Thüringen und Sachsen schnitt sie bei den Landtagswahlen katastrophal ab. In Brandenburg scheiterte sie an der 5%-Hürde. In Dömitz, in Mecklenburg-Vorpommern, stimmten bei der Bundestagswahl in diesem Jahr gerade mal 4% für die Grünen.
Was halten Sie denn von den Grünen?
Ja, nicht. Die machen nur Unsinn. Sind überall dagegen. Naja, regieren können sie auch nicht.
Die finden hier vor Ort einfach nicht statt, in dieser kleinen Stadt.
Auf seiner Sommertour durch den Osten will der Grünen-Parteichef erstmal zuhören. Und gibt sich im ARD-Bericht aus Berlin kämpferisch.
Wir geben den Osten nicht auf und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt. Und das ist erstmal ein Anspruch. Wenn ich verstehen will, was uns hilft, wieder nach vorne zu kommen, muss ich erstmal zuhören.
Doch manche wollen gar nicht reden. Die Grünen erleben auch Ablehnung, Hass und Gewalt. So wie Philipp Lübbert, er sitzt für die Partei hier im Kreistag.
Also da kriegen Sie Nachrichten, da steht denn zum Beispiel drin, wenn du Bürgermeister wirst in dieser Stadt, werden wir dich finden und entsorgen wir Müll aus diesem Land. Und auch einen zerstochenen Reifen hatte ich schon bei meinem Auto gehabt.
Mitte Juli ein Brandbrief von Parteifreunden aus Gotha in Thüringen. Berichte von Bedrohungen und körperlichen Angriffen. Man befinde sich in einer akuten körperlichen und mentalen Gefahrenlage. Eine schwierige Situation, ein Problem für die Demokratie und die Partei.
Was machen wir jetzt als Bündnis 90 Die Grünen? Eine Präsenzoffensive im Osten. Das bedeutet, alle Bundestagsabgeordneten sind aufgerufen. Von 85 sind es ja nur 7, wenn ich Berlin ausrechne, aus den ostdeutschen Ländern, ihre Wahlkreisarbeit auch in den Osten mitzuverlegen.
Banaschak selbst will ein Regionalbüro in Brandenburg an der Havel aufmachen. Eine weitere Herausforderung, er muss seine Rolle als Führungskraft finden.
Die Grünen haben ein großes, großes Problem, das vor allem mit dem Abgang von Robert Habeck, aber auch von Annalena Baerbock, die beiden Symbolfiguren der letzten 10 Jahre fast, abgegangen sind.
Mut zu sprechen, zuhören, Vertrauen zurückgewinnen, an Format gewinnen. Die Grünen im Osten wiederbeleben. Es warten viele Aufgaben auf Felix Banaschak und die Partei, manche sehr groß. Alles Gute, ja?
Es sind Ferien. Die einen reisen zur Erholung ans Meer, andere brauchen die Berge zum Runterkommen. Wandern in der Höhe wird beliebter. Für manche auch wegen der brillanten Motive für den Social-Media-Account. Was dazu führen kann, dass es so wie hier auf einer der bekanntesten norwegischen Felsplattformen aussieht, wie in einer belebten Einkaufsstraße zu Zeiten von Sonderangeboten. Nicht der einzige überfüllte Ort im Land. Das mag gut fürs Bild sein, die Bergwacht allerdings findet das weniger vergnüglich. Aus Norwegen berichtet Ann-Britt Backenbüll.
Reiz und Risiko zugleich, die Trolltunga in Norwegen. Social Media machte den spektakulären Felsvorsprung weltberühmt. Bis zu 80.000 Menschen wagen sich jedes Jahr auf die anspruchsvolle Tour zur Zunge des Trolls. Mountain Ranger wie Eivind Børve sorgen für die Sicherheit der Touristen. Das ist die Jahreszeit mit den meisten Touristen. Allein im Juli waren es fast 20.000. Das größte Problem ist eigentlich, man weiß nie, wie viele Unfälle an einem Tag passieren. Seit 2010 hat sich die Zahl der Touristen verhundertfacht. Mit dem Ansturm nahmen auch die Rettungseinsätze zu. 2016 waren es mehr als 40. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Gemeinde seit 2017 Mountain Ranger ein. Wir empfehlen manchmal, dass Leute wegen schlechter Ausrüstung oder weil sie erschöpft sind, umkehren sollten. Besonders im Frühjahr oder wenn es schneit. Ihr Auftrag? Informieren, beraten, im Notfall helfen. Ihre Einsätze reichen dabei von verstauchten Knöcheln und Unterkühlung bis hin zu Erschöpfung und Sonnenbrand. In den vergangenen Tagen hat Kollegin Karianne Holmberg hier oben die Stellung gehalten. 3 Notunterkünfte bieten entlang des Weges Schutz.
Hier oben gibt es warme Kleidung, Schlafsäcke, Isomatten und falls nötig auch einen Defibrillator.
Trotz aller Risiken. Touristen aus der ganzen Welt nehmen die mindestens insgesamt 20 Kilometer lange Tour auf sich, um einmal hier zu stehen. In 700 Metern Höhe über dem See Ringedalsvatne. Für das perfekte Foto warten manche bis zu 3 Stunden.
Den Spot findet man nur hier. Es hat meine Erwartung absolut erfüllt.
Ich finde auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, oder?
Ja, also man ist noch nicht zurückgelaufen, das kommt immer noch dazu. Aber wenn man hier ist, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Für die Mountain Ranger endet der Tag ohne Notfälle. Ein Erfolg ihrer Strategie, auf Prävention zu setzen.
Das war großer Sport. 4 Tage lang fanden in Dresden die Finals statt, die deutschen Meisterschaften in 20 Sportarten. Umjubelt von zehntausenden Zuschauern, parallel ausgetragen für mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel fürs Flag Football. Im Triathlon ging es für die Athleten heute durch den Alberthafen und die historische Dresdner Altstadt. Ja, und unser Finale ist das Wetter. Pila, wie starten wir denn in die Woche?
Wir starten noch weiterhin wechselhaft in die Woche, aber zur zweiten Wochenhälfte, da kommt dann auch der Sommer zurück. Das sehen wir auch am Trend für Köln. Die Temperaturen steigen rasant an und liegen dann auch zum Ende der Woche mal im Bereich von 30 Grad oder sogar mehr. Dieser geschraffelte Bereich, das ist die Unsicherheit. Das heißt, es könnten durchaus weit über 35 Grad werden, aber es könnte auch etwas kühler bleiben. Da ist es einfach noch abzuwarten, was dann so kommt. Heute Nacht kommt auf jeden Fall ein Regengebiet. Das zieht von Nordwesten nach Südosten durch. Morgen früh regnet es dann vor allem im Südosten etwas. etwas länger. Danach ist es meistens sehr wolkig, aber oftmals trocken, bevor dann zum Abend hin schon wieder direkt ein neues Regengebiet von der Nordsee zu uns hereinzieht. Die Temperaturen gehen zurück auf 17 Grad am Niederrhein und 9 Grad bekommen wir in Oberschwaben. Morgen tagsüber steigen die Temperaturen an auf 18 Grad in Niederbayern, wo es länger regnet. 27 Grad bekommen wir am Kaiserstuhl. Am Dienstag überquert uns dann noch eine Kaltfront mit einigen Schauern und Gewittern. Am Mittwoch wird es dann insgesamt in der Mitte und im Süden schon deutlich freundlicher und dann auch langsam wieder wärmer.
Danke dir, Pila, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für diese Woche. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Spielfilm Nicht ganz koscher. Und wir melden uns morgen bereits um 21.45 Uhr mit den Tagesthemen und freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, guten Start in die Woche. Tschüss.